Dieser Podcast wird präsentiert von Effektiv Spenden. Als unabhängiger Charity-Check helfen wir deiner Spende, damit sie mehr Wirkung hat.
NZZ Akzent. Dass Leah Greenberg und Ezra Levin etwas Großes erreicht haben, das haben sie an dieser Reaktion gemerkt. Der US-Präsident selbst postet nämlich ein KI-generiertes Video. Da sieht man Trump, der eine goldene Krone auf dem Kopf hat und eine Militäruniform trägt. Er sitzt in einem Kampfjet und dann steigt der Jet in die Höhe und wirft von ganz weit oben Kot auf Demonstranten ab, die gerade gegen ihn protestieren. Andreas, Kot auf Demonstrierende, das ist auch für Trump-Verhältnisse doch eine recht kindische Botschaft irgendwie, würde ich sagen.
Ja, alles, das ist im Grunde genommen die extremste Reaktion oder der extremste Akt irgendwie, zumindest medial von Trump, den man bisher gesehen hat. Aber er nimmt damit eben Bezug auf die No-Kings-Demonstrationen im ganzen Land, indem er sich selbst als, hey, ich bin doch der König, ihr könnt mir nichts anhaben und ich scheiß sogar auf euch. Das ist so die Botschaft. Mhm. Und genau auf so eine Reaktion hat auch Ezra Levin gehofft, der einer der wichtigsten Organisatoren von No Kings ist, von den großen Demonstrationen. Und der hat mir gesagt, okay, das zeigt uns eindeutig, Trump nimmt uns wahr und es geht ihm unter die Haut, was wir da draußen machen.
Heute vor einem Jahr wurde Donald Trump zum zweiten Mal zum US-Präsidenten gewählt. Jetzt regt sich Widerstand gegen seine Regierungsmethoden. Organisiert wird das meiste von einem jungen Ehepaar. Unser USA-Korrespondent Andreas Mink hat mit einem der Organisatoren gesprochen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, so an die Stimmung, an das Gefühl an diesem 5. November 2024, als Trump wiedergewählt wurde. Das war für viele eine Überraschung, vor allem eben, wie deutlich er auch wiedergewählt wurde. Wie würdest du denn die Stimmung beschreiben in den USA jetzt ein Jahr danach?
Also viele Leute sind immer noch schockiert. Aber wenn man zum Beispiel nur auf Umfragen schaut, regt sich also großer Widerwille gegen Trump. Er ist also sehr, sehr unbeliebt und nur ungefähr ein starkes Drittel der Leute unterstützt ihn eigentlich noch. Und trotzdem macht Trump eigentlich mit einem enormen Tempo überwältigt er und greift er sämtliche Institutionen der amerikanischen Gesellschaft an, also weit über Politik und er geht natürlich auch auf die Unis und so weiter, auf das Militär. Man hat den Eindruck, er ist, egal wie schlecht seine Umfragewerte nun auch sind, er ist irgendwie nicht aufzuhalten. Mhm. Er zerstört die amerikanische Demokratie, denken jedenfalls viele Amerikaner. Und viele fragen sich, kann man den Mann irgendwie denn stoppen? Und das Interessante ist eben, ja, es gibt immer mehr Leute, die Trump stoppen wollen. Und die gehen auf die Straße und versammeln sich im ganzen Land unter diesem Banner der No-Kings-Demonstration.
Du hast es schon gesagt, es sind eben diese sogenannten No-Kings-Proteste, deren Motto eben ist, keine Könige. Mitte Oktober fanden die jetzt nochmal überall in den USA statt und die haben es geschafft, Millionen von Menschen zu mobilisieren. Was sind denn so die Merkmale, sage ich jetzt mal, eines typischen No-Kings-Protests?
Ja, also auf jeden Fall sind sie friedlich und fröhlich und sie sind irgendwie auch sehr irgendwie kreativ und originell. Also jetzt kommen Leute mit selbstgemachten, handgemalten Plakaten und was natürlich immer wieder am meisten auffällt, sind diese aufblasbaren Dinosaurier und Frösche oder Enten.
Also so auch Kostüme oder die Leute kostümieren sich damit.
Ja, die Leute kostümieren sich und es treten sogar Leute auf, die eben direkt Bezug nehmen auf dieses Motto No Kings, die eben in den Kostümen der Kolonisten auftreten, die vor 250 Jahren eben gegen den britischen König rebelliert haben. Und die Botschaft ist ganz klar, dieser Trump versucht, hier eine autoritäre Struktur aufzubauen. Der will ein neuer König sein. Aber Amerika ist im Kern eben ein Land, das absolut keine Könige akzeptiert und eine Demokratie ist, eine selbstbestimmte Demokratie von Bürgerinnen und Bürgern.
Und eben demonstrieren, das machen die Menschen nicht zu knapp. Im Oktober waren im ganzen Land 7 Millionen Leute auf der Straße an über 2700 verschiedenen Orten.
Das sind die größten Demonstrationen in den USA seit der Bürgerrechtsbewegung Anfang der 1960er Jahre. Mhm. Und der Anstoß davon ging aus eben von Ezra Levin und Leah Greenberg, die 2016 diese Initiative Indivisible gestartet haben.
Hello? Can you hear me?
Yeah, I can hear you fine. Is it okay if I take a walk while we talk? It's just...
yeah, absolutely.
Und eben, du hast dann mit Ezra Levin, konntest du telefonieren. Was hat er dir erzählt? Wie hat denn das alles begonnen mit dieser Initiative?
Oh, interesting. So you want to go deep and back? Sure, I'm happy to talk about it.
Also wir drehen die Uhr zurück auf den Schockmoment im November 2016. Trump wird Präsident. Er hat selbst wahrscheinlich nicht damit gerechnet, aber er hat Hillary Clinton geschlagen. Und in Washington setzt ein massiver Schock ein, vor allem bei jüngeren Leuten, Kadern, die eben unter Obama gearbeitet haben, wie Levin und seine Frau Leah Greenberg. Die waren damals Ende 20. Die hatten gerade geheiratet. Die waren von diesem Wahlsieg Trumps, wie viele Leute im ganzen Land, absolut schockiert und überwältigt. Und dann haben sie eben gesehen, dass die Demokratische Partei irgendwie nicht kapiert, dass da was ganz Großes, Tiefgreifendes passiert ist, dass Trump wirklich die amerikanische Demokratie bedroht.
No, you can actually organize and say no to an unpopular regime. This guy is a threat to democracy.
Und aus diesen beiden Impulsen, erstens Schock, dass Trump Präsident geworden ist, zweitens Passivität der Demokratischen Partei, kam eben dieser Impuls, dagegen müssen wir was unternehmen.
Wir sind gleich zurück.
Armut, Tierleid, Klima, Demokratie. Unsere Welt braucht Hilfe. Effektivspenden hilft deiner Spende, damit sie effektiv eingesetzt wird. Als unabhängiger Charity-Check analysieren wir wissenschaftlich, welche Hilfsorganisationen am wirksamsten sind, damit du wirklich etwas bewegen kannst. Mehr auf effektiv-spenden.org.
Ezra Levin und Leah Greenberg waren also 2016 geschockt, als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde und die Demokratische Partei nur zugeschaut hat. Was haben sie dann gemacht? Was machen sie?
Sie haben sich also zusammen hingesetzt und haben dann 3-4 Wochen nach der Wahlniederlage von Hillary Clinton, also Mitte Dezember 2016, haben sie ein Manifest ins Internet gestellt und haben praktisch das an Freunde und Bekannte geschickt. Und das Manifest hieß Indivisible. A Practical Guide for Resisting the Trump Agenda. Indivisible nimmt Bezug auf den amerikanischen Fahreneid, also eine Nation, die unteilbar ist. Und dass man von diesem Prinzip der Unteilbarkeit her leitet man eben praktische Schritte ab, wie man gegen Trump Widerstand leisten und organisieren kann.
Wie geht das konkret? Was steht da drin?
Die große Inspiration für das Manual war die Tea Party-Bewegung und wie bei der Tea Party hat das Indivisible-Konzept 2 Grundsäulen. Das erste ist lokal und das zweite ist defensiv. Also Trump blockieren und man arbeitet auf lokaler Ebene. Man organisiert sich auf lokaler Ebene, sucht Gleichgesinnte, kommt mit denen zusammen und übt dann eben Druck aus auf die lokalen Repräsentanten, you know, in Washington, also Kongressabgeordnete und Senatorinnen und Senatoren.
But actually the real beating heart of Indivisible and the beating heart of what No Kings is doing, it's people coming together to build community and build.
Also eine Graswurzelbewegung, die von ganz unten nach oben Auswirkungen haben will. Du hast jetzt schon gesagt, eben die Inspiration, haben sie sich eigentlich von der Tea Party Bewegung geklaut? Das ist ein bisschen ironisch, weil die Tea Party Bewegung ja ideologisch komplett anders ausgerichtet ist. Also haben Sie sich da einfach die Mobilisierungsstrategien abgeguckt?
Die Tea Party, das kam wirklich fast aus dem Nichts und das hat einen enormen Einfluss auf die Obama-Präsidentschaft ausgeübt. Und es lag also nahe, dass man sagt, okay, wie ist es denen denn eigentlich gelungen? Und wie du sagst, Alice, sie haben sich vor allen Dingen also die Organisationsprinzipien rausgezogen und im Kern liegt einfach geteilte Ängste, geteilte Hoffnungen und eben die Kraft und die Zuversicht, den Mut, den man aus einer Gemeinschaft ziehen will, indem man man kommt eben lokal zusammen und man überlegt zusammen, was ist unser Problem und was können wir zusammen dagegen unternehmen. Mhm. Und das ist einfach wahrscheinlich irgendwie ein Grundbaustein von, was es heißt, Mensch zu sein.
Wenn wir jetzt nochmal zurückspringen eben zu den Anfängen der Bewegung von Ezra Levin 2016, das startet eigentlich ganz gut. Wie geht es dann weiter?
Das ging eigentlich binnen kurzem, dieses Manifest, diesen Leitfaden, den sie online gestellt haben, der ging so schnell viral, der wurde von prominenten Leuten aufgegriffen, der kam in die Medien rein und Levin und Greenberg haben dann eben ihre Karriereideen hintangestellt und haben sich ganz dem Organizing und diesem neuen Aktivismus gewidmet. Und das hat beigetragen, dass die Demokraten und ihre Basis neuen Mut geschöpft haben. Und dann 2018 bei den ersten Zwischenwahlen nach dem Sieg von Trump haben die Demokraten dann auch schon zumindest die Mehrheit im Kongress wiedergewonnen.
Und 2020, dann zwei Jahre später, wurde ja der demokratische Joe Biden gewählt. Trotzdem dann nochmal vier Jahre später die Wiederwahl von Trump letztes Jahr. Das konnten sie nicht verhindern. Was ist denn jetzt Ihre Strategie 2025? Was haben Sie angepasst?
Also Levin, Greenberg und ihre Verbündeten haben eben erkannt, Proteste allein genügen nicht, sondern wir müssen die Energie, die wir jetzt in diese Massendemonstrationen umgewandelt haben in der Bevölkerung, wir müssen die auch in politischen Wandel umsetzen. Und der beste und effektivste Weg dazu ist eben, dass man die Demokratische Partei verändert.
I actually do not think the primary division within the party is between left and right.
Er spricht einen Punkt an, dass im innerhalb von der Demokratischen Partei welche Gräben da bestehen, also eben genau das, was sie eigentlich ändern wollen. Was meint er damit?
Das hat man gesehen bei den Diskussionen um die Bürgermeisterwahlen in New York. Also diese Spaltung in der Demokratischen Partei zwischen linken jungen Leuten und eben älteren moderaten Leuten. Und Levin sieht natürlich ganz klar, okay, das ist enorm problematisch, wenn eine Kraft, die sich indivisible, unteilbar nennt, wir dürfen uns nicht in diese Fraktionskämpfe einmischen. Wir müssen versuchen, immer noch so das ganze Volk zu repräsentieren. Von daher sagt er, okay, links und rechts, das spielt für uns schon gar keine Rolle mehr. Für uns kommt es nur noch darauf an, ob jemand die Demokratie bewahren und gegen Trump arbeiten will oder eben nicht.
Und momentan scheint dieser Plan ja ganz gut zu funktionieren. Eben im Oktober gingen 7 Millionen Menschen auf die Straße. Was ist es deiner Meinung nach, das diesen Widerstand gerade jetzt so erfolgreich macht?
Ich glaube, erstens schockt Trump immer mehr Amerikaner. Der Mann, er wird immer wilder und immer unkontrollierbarer und gleichzeitig zeigen eben die Demonstrationen, das macht den Leuten Mut. Das werden immer mehr im April, im Juni. Und jetzt im Oktober haben sich die Zahlen der Demonstration und der Teilnehmer eigentlich jedes Mal verdoppelt. Da ist eine Dynamik drin, das gibt einem auch Hoffnung. Das sieht man als jemand, der alleine da in seinem Büro sitzt. Da sieht man, okay, das sind draußen Leute, die denken wie ich, denen kann ich mich anschließen. Mhm. Und das heißt, da ist wirklich was im Gange. Da ist eine echte Energie da, auf die man bauen kann. Und ich glaube, das wird auch so weitergehen.
Kann das auch langfristig erfolgreich sein?
Ja, langfristig ist eigentlich gar nicht mehr die Frage. Ich meine, was langfristig ist, das nächste halbe Jahr. Und damit sind die Vorwahlen bei den Demokraten gemeint hier überall in den USA.
At the end of the day, it is going to depend on a lot of people willing to engage in that fight, though.
Also die nächste große Aufgabe, über die Levin ja auch gesprochen hat mit mir, ist eben, dass man dafür sorgt, dass die Demokratische Partei wieder repräsentativer wird. Also dass sich breitere Schichten wieder in der Demokratischen Partei erkennen. So divers das dann auch und regional unterschiedlich das dann auch sein wird. Mhm. Und es ist keineswegs sicher, dass sie Erfolg haben werden, aber sie haben keine andere Wahl. Wie schon damals, eigentlich 2016, als sie angefangen haben. Sie sehen auch jetzt immer noch, wenn sie es nicht machen und ihre Verbündeten, die jetzt irgendwie Millionenzahl haben, wenn wir das nicht machen, dann gibt es niemanden sonst. Und das nächste große Ziel ist eben die Veränderung der Demokratischen Partei. Und wir werden im nächsten Frühjahr sehen, wie weit die No-Kings-Bewegung damit kommt. Ob die wirklich Einfluss auf die Auswahl von den Kandidaten bei den Demokraten haben wird. Also ob es Leute geben wird, die nicht mehr dem alten Partei-Establishment angehören, sondern die eben breitere Schichten wieder vertreten im Land.
Musik. Nächsten Frühling, da werden die Parteien dann ihre Kandidaten nominieren für die Zwischenwahlen im November 2026. Andreas, vielen Dank für deine Einschätzung.
Dank dir, Alice. Was my pleasure.
Das war unser Akzent mit USA-Korrespondent Andreas Mink. Mein Name ist Alice Grosjean. Bis bald.